Pfingstdienstag und Lars Basche versetzt mich in Wallung, weil er heute nicht über Uploadfilter reden will und ich das natürlich in den Shownotes entsprechend überall vermerkt hatte. Das ist, glaube ich, die Nachwirkung und ich wollte eigentlich nicht drüber reden, jetzt muss ich es dann doch tun, des Abstiegs von Werder. Er ist dann doch schon ein bisschen jetzt etwas geschwächt und kämpft noch mit den Nachwirkungen. Mein herzliches Beileid, lieber Lars, aber ihr könnt es ja am HSV zeigen, wie man es kommt.
Ja, genau. Ja, ich melde mich live aus der zweiten Liga. Wir haben es uns redlich verdient, würde ich sagen.
Wie hat jetzt ein großer Fan von Bochum und Autor, ich habe den Namen wieder vergessen, gesagt, die zweite Liga ist ja eigentlich viel, viel interessanter, ne? Schalke gegen
Ja.
Bremen, gegen HSV, gegen Hannover. Sie vergessen alle immer wieder den Club, ja. Mein Freund Thomas Wedel sei gegrüßt, etc. pp. Da geht eigentlich die Post ab. Ja, aber nicht so in der ersten Liga mit den Brausejungs aus Lebsch und so weiter und so fort. Und von den Dortmunder rede ich ja eh nicht mehr. Aber Themenwechsel, Themenwechsel, Themenwechsel. Wir
Danke,
sind ja bei
danke.
den Digitalthemen der Woche bei 9 von 9.
Muss mal gerade die Tür
Lars
zumachen.
redet. Mach die Tür zu.
Mache ich die Tür zu.
Lars macht die Tür zu, alle warten auf ihn, denn er hat sein Thema, das nicht Upload vielleicht nochmal zu betonen, sondern sein Thema ist die Republika 2021. Lars, was gibt er denn zur Republika zu sagen?
Genau, wir waren ja beide Teilnehmer. Mehr oder weniger, würde ich sagen. Zumindest haben wir beide für die Republika bezahlt. Wollen wir uns ein
Jawohl.
Ticket gekauft? Wollen wir es so mal sagen? Und du hattest ja schon gesagt, dass du nicht allzu viel verfolgen konntest. Ich habe jetzt auch nicht von morgens bis abends zugeguckt, habe aber immer wieder mal reingeguckt, habe auch danach nachträglich nochmal ein paar Sessions mir angeguckt. Wollte aber eher auch nochmal so grundsätzlich darüber reden, weil ich finde schon, dass das einen gewissen. Also wir haben ja auch viel mit Events zu tun. Wir haben ja sowohl digitale, virtuelle Events als eben auch physische Offline-Events. Und das war schon, aus der Sicht war es dann schon interessant, sich das anzugucken, was die da für eine Plattform aufgebaut haben und wie die Republika eben ja mit dieser Herausforderung, einen digitalen Event über 3 Tage zu organisieren, wie sie damit umgegangen sind. Und ich finde, sie haben das grundsätzlich sehr gut gemacht. Also die Plattform sah gut aus. Es war, ich glaube, einmal am ersten Tag gab es so einen kleinen Ausfall, aber auch nur für einige. Ich war da eingeschlossen. Aber dann nach, ich weiß gar nicht, nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde oder so ging es dann wieder. Und also die Plattform gefiel mir schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob du da zumindest mal reingeguckt hast, aber ich fand das schon sehr, sehr übersichtlich. Man konnte eben ganz gut sowohl ja, den Hauptteil, also den Event selber, die Agenda, das Programm und so weiter verfolgen. Und hatte dann aber auch gleichzeitig ganz gut die Möglichkeit, eben so diese anderen Features und die anderen Plattformen, die sie dann noch integriert haben, dann eben im Blick zu behalten. Also das fand ich so von der Usability, wie man so schön sagt, auch wirklich ganz gut. Und ich glaube, Sascha Pallenberg hat da ja sehr euphorisch auf Twitter geschrieben, dass sich eben alle Events an der Republika dann auch messen sollten und dass sie da Maßstäbe gesetzt haben. Ich finde, was man, und das ist eben das Interessante an der Republika, was man vor allen Dingen gesehen hat, war, wie wichtig es ist, eine aktive Community zu haben und auch eben wirklich über lange Jahre eine Community aufzubauen und wirklich auch auf diese Beziehungen, die es in dieser Community gibt, eben auch zu setzen. Und das hat, glaube ich, der Republika im Digitalen dann wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, sehr stark geholfen. Und das ist halt, glaube ich, den Organisatorinnen und Organisatoren oder den Gründerinnen und Gründer der Republika ist das ja so in Fleisch und Blut sozusagen nicht übergegangen, sondern das war ja schon vorher da, dass sie eben wirkliche Netzwerkerinnen waren. Und das hat man eben auch bei der Republika gesehen. Also die Community war sehr aktiv, sowohl auf der Plattform selber als eben auch auf Twitter, auf anderen Plattformen. Und sowas tut natürlich so einem Event sehr gut, wenn eben die Community unter sich halt sehr vernetzt ist, sehr aktiv ist, sehr motiviert ist. Und das ist vor allen Dingen das, was bei mir so hängen geblieben ist.
Ja, ich habe wie gesagt nicht so sehr viel mitbekommen. Also für mich war wieder mal eindeutig, dass ich, und man mag es mir verzeihen, eigentlich darf ich das ja auch gar nicht sagen, dass ich mit wirklich virtuellen Konferenzen, die so einen ganzen Tag dauern, ein echtes Problem habe. Also der Vergleich ist schon sehr, sehr eklatant, wenn ich in Berlin vor Ort war und mir wirklich die Zeit auch genommen hat und auch nichts anderes tun konnte. Na gut, ich hätte natürlich jetzt Telefonkonferenzen und sowas halten können. Aber vor Ort bin und wirklich einen Tag auf der Republika entsprechend zugebracht habe oder ob ich hier die Wahl hatte, ich war registriert, mal reinzuschauen, wenn das Alltagsgeschäft in Anführungsstriche weiterlief am Samstag, ja, wo man halt seinen privaten Alltag eben entsprechend hat. Also das ist bei mir schon ganz augenfällig. Ich habe mir nicht die Zeit rausgeschnitten, die ich mir die Jahre zuvor durchaus mal rausgeschnitten habe, wo ich vielleicht 2 Tage gearbeitet habe auf der Republika in meinem Job und auch mir mal einen Tag bewusst Zeit genommen habe, um nur zu netzwerken. Das war für mich so ein wieder mal Augenöffner von der ganzen Sache her, dass da doch große Unterschiede sind. Ja, aber dafür kann die Republika nichts. Dafür bin ich dann selbst verantwortlich oder unsere momentane Situation ist eben entsprechend verantwortlich.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, sowas gibt es natürlich auch. Ist ja bei mir auch nicht anders. Ich hatte jetzt auch keine Zeit und auch keine Lust, dann den ganzen Samstag eben auch vor dem Bildschirm zu verbringen, wo man ja eh schon lange genug vom Bildschirm hängt, um dann eben auch der Republika zu folgen, weil man hat ja auch noch ein anderes Leben und Familie und alles drum und dran. Aber nichtsdestotrotz konnte man sich ja auch die Sessions dann eben auch nachträglich dann nochmal angucken und ja, also insofern, ich habe es aber auch, also mir war auch schon bewusst, dass ich es halt nicht 3 Tage lang verfolgen konnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt auch gerne das Ticket gekauft und auch gerne den Event unterstützt, was ja auch bei vielen, glaube ich, so ist und was eben ja auch Teil von diesem Community-Gedanken ist, dass es eben auch nicht nur darum geht, jetzt während dieser 3 Tage sich da wirklich alles reinzuballern, sondern dass es eben auch darum geht, dieses Format als solches zu unterstützen. Und ich denke mal, die Republika, so wie alle anderen Veranstaltungen auch oder Organisationen, die große Events machen, auch leiden natürlich unter der Pandemie. Und das war mir halt auch wichtig. Und das habe ich halt auch so als Feedback bei vielen anderen dann auch gesehen. Und auch das ist ja wieder ein Zeichen, dass die Republika, das Team da eben wirklich, was so der Beziehungspflege angeht, wirklich sehr, sehr viel richtig macht.
Ich habe die Pressemitteilung der Republika, also die After-Show sozusagen, Pressemitteilung der Republika vor mir, 3000 Teilnehmer. Wenn die alle gezahlt haben, kann man ja auch hochrechnen, 3000 mal 25, gut, da gab es noch irgendwelche Special-Tickets und Dingsbums da, es gab natürlich auch Sponsoren, die mitgemacht haben. Also das ist natürlich auch dann von der Summe her ohne Sponsoring kaum mehr zu stemmen von der Sache her. 3000 Teilnehmer sind sicherlich nicht schlecht, ist bei weitem natürlich nicht die Zahl der Anwesenden vor Ort. Ich weiß nicht, wie viel hatten die Republika immer gehabt? Weißt du es noch?
Mehr auf jeden Fall. Nee, weiß ich nicht, habe ich
Ich
nicht
meine
nachgeguckt.
deutlich mehr.
Ja.
Und ja, und ich wollte es gerade sagen, und dann kommt der Dirk auch schon um die Ecke geschossen und gibt einen Kommentar ab. Community Management ist wichtig, ja. Also alle, die teilgenommen haben, die zuhören gerade, zuschauen, gerne eure Kommentare, euren Eindruck von der Republika. Postet es und wir werden es hier entsprechend reinspielen. Ja, Community ist eh ein Ding, das ich ja schon seit Jahren immer wieder entsprechend stark promote und was ich auch extrem für wichtig finde. Ja, die Plattform fand ich auch gut. Ich werde mir das eine oder andere, du kennst ja mal einen meiner Lieblingsbegriffe, im Longtail anschauen. Die alljährliche Waschung von Sascha, ja, werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
Die habe ich gesehen, ja.
Ja, und solche Dinge. Will aber auch an dieser Stelle nicht versäumen, einem guten alten Bekannten und Freund hier nochmal nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Andreas Gebhardt, einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Republika, hatte gestern Geburtstag. Ich habe ihm auch schon bei Twitter gratuliert. Er sagt, alles gut gelaufen. Auch gestern hat er schön gefeiert, scheinbar. Also, Andreas, herzlichen Glückwunsch, nochmal Kompliment. Macht weiter so. Und wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr vor Ort sind und dann auch zusammen mal wieder ein Bierchen trinken.
Ja, vielleicht noch herzlichen Glückwunsch auch von mir erstmal. Vielleicht zur Republika noch ein Punkt, was ich mich halt auch frage, ist, was können wir und was können Unternehmen allgemein eben daraus lernen? Und ich glaube, das ist halt wirklich so dieses Thema Community Management. Wirklich auch nicht nur für den Event denken und für den Event leben und alles eben auf diesen Event ausrichten, sondern sich eben auch wirklich überlegen, was man halt zwischen den Events eben tut. Und dass es halt um Langfristigkeit geht und nicht darum geht, ja, so kurze oder so kleine Leuchttürme zu haben und dazwischen halt dann nichts zu machen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was viele, ja auch viele Unternehmen oder womit viele Unternehmen und viele traditionelle Marketingmenschen halt auch so ihre Herausforderungen haben, ihr Problem haben und das vielleicht auch nicht als so wichtig ansehen. Und ich glaube, da hat die Republika mal wieder gezeigt, dass es darauf wirklich ja fast genauso ankommt wie auf die Organisation des Events und auf die Programmgestaltung und so weiter selber.
Dein Wort in des Performance-Marketeers Ohr, der natürlich ständig Leads schreiben muss. Und das kriegst du mit Communities natürlich nicht so hin. Das ist halt eine andere Art von Measurement. Beziehungsmanagement Wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt gegenüber einer Matrix, die eh in Frage gestellt werden kann. Aber ich mache mich wieder unbeliebt bei gewissen Personen in diesem Umfeld. Es ist nun mal so, wie es ist. Ja,
Kommen wir
lustig
doch
finde ich die
gleich zu einem.
Pressemitteilung.
Nee, sag du
Entschuldige?
erst noch mal. Sag du erst noch mal.
Lustig finde ich die Pressemitteilung. Die ist echt so sehr, sehr offiziös. Normal ist der Publikum ja so ein bisschen ja
Ja.
alternativ, sage ich mal. Aber die Pressemitteilung, die Statements von Johnny und von Andreas sind also wirklich so, die hätten von euch sein können.
Da würde ich mal vermuten, dass es jetzt nicht allzu viele Medien dann auch genauso eins zu eins abgedruckt haben, diese Offiziös.
Wirklich jetzt im Spaß und nicht böse sein, liebe Kommunikationsverantwortliche der Republik. Das ist also bitterböse, offiziöse Kommunikation, die ein Unternehmen nicht schlimmer machen kann. Aber wer im Glas haust, der soll nicht, ne?
Absolut, die PR ist halt ein ernstes Business. Was willst du machen?
So ist das. Du wolltest aber noch was sagen zur Republik, aber doch nicht.
Ich wollte sagen, bevor du dich jetzt hier um Kopf und Kragen redest, kommen wir doch lieber zu deinem Thema. Das wollte ich sagen.
Ja, mein Kopf und Kragen ist eh schon quasi ab. Die Guillotine schwebt über mir, hinter mir oder was immer.
Ja.
Naja, was soll's. Ja, ich hatte das Thema Newsletter. Anlass war, der wirkliche Anlass war die Einstellung von Nassel oder Nützel oder ich glaube, Nassel ist die korrekte Aussprache im Englischen, ja. Was so ein bisschen als Newsletter-Dienst, aber auch als Informationsdienst genutzt werden konnte. Und ich glaube, ich habe seit über einem Jahr oder so versucht, wöchentlich einen Nassel-Newsletter rauszuschicken. Hatte auch ein paar Abonnenten und dann war irgendwann jetzt Schluss. Nassel wurde, muss ich jetzt in meinem Blogartikel nachgucken, gekauft. Und dann wurde diese Firma, Scroll, glaube ich, wiederum gekauft von Twitter. Und Twitter hat auch Revue gekauft, einen niederländischen Newsletter-Anbieter. Und Twitter baut jetzt an den eigenen Newsletter-Funktionalitäten, wie man so hört. Ich traue Nassel ein bisschen hinterher, weil ich das sehr, sehr gut fand. Nicht nur als Newsletter-Plattform, sondern eben auch zur Vernetzung mit meinen Bekannten und meiner Blase auf Twitter. Goodbye. Die Funktion soll irgendwann in Twitter kommen. Aber es war natürlich jetzt auch mal der Anlass, sich das Thema Newsletter anzunehmen, also E-Mail-Newsletter, um es ganz korrekt zu sagen. Wie ist denn deine Wahrnehmung zum Thema, Lars, du als Profi der aller Agenturen?
Ja, dir ist es noch nicht aufgefallen, aber ich habe ja auch mit dem Review-Newsletter-Feature oder der Plattform von Twitter experimentiert, habe auch drei Ausgaben schon verschickt und habe eigentlich auch vor, das regelmäßig zu machen. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Pause. Ich sehe das halt jetzt so vor allen Dingen im Mediengeschäft, ist das halt ein wahnsinniger Hype oder ein wahnsinniger Boom. Also es gibt halt immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die halt ja von den traditionellen Medien oder von den Verlagen sich verabschieden und dann eben ja sich auf eigene Beine stellen oder ein eigenes Business aufbauen und das eben vor allen Dingen basierend auf Newsletter. Und ich weiß gar nicht, ich habe mittlerweile sicher sechs, sieben Newsletter abonniert, ein, zwei kostenpflichtige. Und das finde ich halt sehr interessant. Und das geht ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung, worüber wir eben bei der Republika gesprochen haben, dieses persönliche Beziehungen. Weil ich glaube, was halt viele Journalistinnen und Journalisten halt herausgefunden haben, dass sie eben mit ihrer, ja, mit eigenen Aktivitäten, mit ihrer eigenen persönlichen Marke vielleicht dann doch weiterkommen, mehr Freiheiten haben, als sie eben in einem traditionellen Verlag, in einem traditionellen Medium haben.
Du hebst natürlich auf die Ebene der Content Creators, der Leute, die damit Geld verdienen. Das ist ja auch die eine Seite. Ich habe auch dann von Klaus Eck erfahren, dessen Nassl-Newsletter ich immer abonniert hatte, genau wie den von Sigi Lautenbacher, dass er bei Substack ist, was wohl der Platzhirsch in diesem ganzen Umfeld Newsletter ist, in puncto auch Monetarisierung, eben, dass man dort eben kostenpflichtige Services oder Newsletter entsprechend anbieten kann. Ja, da kommt was auf die Verlage zu, aber die Frage ist natürlich auch, haben solche Anbieter wie Substack überhaupt eine Chance? Denn es scheint ja wohl so zu sein, dass nicht nur Twitter, sondern eigentlich alle Plattformen an Newsletter-Services arbeiten. Ja, also Facebook, LinkedIn sollen wohl um die Ecke kommen oder sind schon da. Lass uns mal überraschen. Wie ist deine Wahrnehmung im Umfeld?
Ja, es ist ja im Grunde eine ähnliche Lage wie bei anderen Plattformen oder bei anderen Content-Arten auch, dass halt eben erstmal kleinere, unabhängigere Plattformen hochkommen, die eben ein bestimmtes Feature anbieten oder sich auf ein bestimmtes Feature fokussieren, wie eben Substack zum Beispiel, die ja dann, glaube ich, soweit ich das mitbekomme, auch sehr erfolgreich sind. Und das kriegen dann irgendwann die größeren Plattformen mit und dann entweder kaufen sie, wie man jetzt bei Twitter gesehen hat, oder sie entwickeln eben eigene Plattformen dafür oder eigene Funktionalitäten dafür. Das ist ja eigentlich genauso, wie es bei dem Thema Social Audio mit Clubhouse versus ja alle anderen Plattformen so ist. So ist es halt bei Newsletter auch. Und ich denke mal, also zum einen ist es halt in diesem Content-Creator-Umfeld sehr interessant, weil ich denke mal, damit steht und fällt es halt. Also wenn halt wirklich viele professionelle Content-Creators, die eben auf Monetarisierung setzen, auf Bezahlung setzen, wenn die eben bei einer Plattform sind, dann hat diese Plattform eben wirklich einen großen Vorteil. Und bei Substack scheint es ja so zu sein, dass es eben, dass derzeit wirklich sehr viel, vor allem in den USA, von Journalistinnen und Journalisten genutzt wird. Aber ich denke mal, über kurz oder lang wird die Macht der großen Plattformen da sicher noch einiges bewegen und einiges auch, da werden einige Plattformen halt wieder verschwinden aus unterschiedlichen Gründen. Wie siehst du das?
Es steht zu befürchten, ne, von der Sache her. Werden wir mal weiter verfolgen. Ich glaube, das Thema wird uns weiter begleiten, wie auch das Thema Clubhouse, das müssen wir mal jetzt nachlegen, Twitter Spaces und so weiter und so fort. Vielleicht schauen wir uns einfach mal in einem der nächsten Ausgaben Twitter an, wie die versuchen jetzt sich ein bisschen stärker zu monetarisieren. Das zurück zum Newsletter. Ich wollte so zum Abschluss nochmal eine Perspektive noch reinbringen. Für mich war Newsletter so aus der Business-to-Business-Marketing-Sicht eigentlich tot. Ne? Also man macht ja eigentlich nur Online-Werbung und platziert dort seine Ads und achtet auf Click-Throughs und bla bla bla, wobei das natürlich kein Widerspruch zu Newslettern ist. Aber es scheint so zu sein, dass auch im Marketing-Newsletter nicht tot sind, sondern im Gegenteil auch da im B2C-E-Newsletter en vogue sind. Wenn ich so meine ganzen Lieferanten von Wein sehe, um Gottes Willen, die spammen mir ja täglich meinen Posteingang zu. Aber im Umfeld Business-to-Business scheinen sie so ein bisschen abgetaucht zu sein, oder wie ist deine Wahrnehmung?
Also im Business-to-Business sehe ich jetzt Newsletter eigentlich auch nicht wirklich viel. Ich finde das auch interessant, weil ich eigentlich regelmäßig auch Kunden von uns frage, ob sie Newsletter haben oder wie sie Newsletter einsetzen. Und ich sehe das wirklich, oder die Antwort, die ich da in den meisten Fällen bekomme, ist halt, dass sie keine haben. Oder dass sie da auch keinen großen Wert drauf legen oder dass sie halt nicht die Relevanz dann vielleicht sehen. Und wundert mich eigentlich. Ich meine, die E-Mail ist nicht tot zu kriegen und man sieht ja jetzt wieder in den unterschiedlichen Bereichen, die wir gerade genannt hatten, wie erfolgreich Newsletter auch sein können. Und ich glaube schon, dass sich Unternehmen, gerade auch im B2B-Umfeld, sich das schon genauer angucken sollten, weil sie eben darüber auch die Möglichkeit eben wieder haben, regelmäßiger den Kontakt zur Zielgruppe, zur eigenen Community, zum eigenen Netzwerk zu haben. Also ich könnte mir oder ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich einige Unternehmen das vielleicht nochmal genauer angucken und schauen, was für Möglichkeiten das dann eben bietet, wenn der Inhalt halt gut genug gemacht ist. Das muss man dann vielleicht auch sagen, das ist ja auch oft genug so, dass so Newsletter halt nicht als, oder viele sehen, glaube ich, Newsletter als etwas, um eben regelmäßig, wie du gerade gesagt hast, ihre Kunden zu bespammen. Ich meine, das sollte es natürlich dann nicht sein.
Ragnar Heil schreibt, grüß dich Ragnar, ich bin schön, dass du auf du zuhörst, zuschaust, Content is King gilt auch für Newsletter. Ja, und ich möchte jetzt auch ganz elegant den Kreis schließen, lieber Lars, denn Newsletter gehören für mich aufgrund ihrer Regelmäßigkeit, die man hoffentlich entsprechend erzielt, auch zum Thema Community Management. Ja, also man muss eine Regelmäßigkeit haben, man muss eine gewisse Qualität liefern, man darf eben nicht nur zuspammen. Und das sind wieder Ansprüche, die vielleicht im heutigen B2B-Marketing öfters etwas verloren gehen. Das erfordert schon einen gewissen Aufwand. Ich glaube, nur promotional Nachrichten in Newsletter zu packen, würde nicht so gut kommen. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum dort eben nicht mehr so investiert wird, obwohl es eigentlich gerade im Business-to-Business-Umfeld aus meiner Wahrnehmung das Thema E-Mail immer noch der Hauptkommunikationskanal logischerweise eben entsprechend ist. Also erstaunlich, aber vielleicht ändert sich das ja wieder. Und auch hier sind natürlich Kommentare auch im Nachhinein zu unseren Statements, Newsletter im Business-to-Business-Marketing und im B2C-Marketing hoch willkommen. Wird uns auch begleiten, das Thema. Und natürlich warst du mir wieder bereit voraus mit Review oder Gebühr. Muss ich einfach neidlos zugestehen, aber Dafür wird morgen mein erster Blogbeitrag mit meinen Erfahrungen entsprechend veröffentlicht werden. Oder heute, mal schauen, wie ich Lust zum Namen habe.
Sehr
Du
gut.
darfst das Wort zum Sonntag zum Abschluss geben, bevor ich noch unseren nächsten Gast, der kommende Woche zu uns kommt, entsprechend ankündigen muss. Dein Wort zum Dienstag zum Thema Newsletter, Lars.
Ja, nur noch mal kurz das aufgreifen, was du gesagt hattest, dass es eben auch ein Element von Community Management ist und dass es darauf ankommt, das sehe ich absolut genauso. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja der von uns beiden sehr geschätzte Social Media Watchblog, der ja neben dem Newsletter, kostenpflichtigen Newsletter, ja auch eine Slack-Community aufbaut oder aufgebaut hat. Und darüber, also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Zum einen für das, was eben Ragnar auch gesagt hat, Content is King, weil da ist der Content wirklich sehr gut, also sehr, auch für mich persönlich, für meine Arbeit wirklich sehr, sehr relevant. Aber gleichzeitig weiß ich eben auch immer mehr diese Community zu schätzen, die sich rund um diesen Newsletter gebildet hat.
Und du zahlst auch dafür. Ne? Das muss man ja auch mal
Exakt.
dazu sagen, dann ist man auch bereit zu zahlen. Ja, lieben Dank, Lars, dass du heute Morgen die Zeit genommen hast. Und ich freue mich wie Bolle oder wie es Tier oder wie immer es heißt, wie es Känguru und auf kommende Woche. Denn da habe ich eine Schulkameradin von mir gewinnen können. Silke Hermann, die ja ein oder anderen dem einen oder anderen bekannt. Silke macht mit ihrem Lebenspartner Beratung, Change in Unternehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Ihre Einsichten. Es ist so ein bisschen auch in der Fortsetzung dessen, glaube ich, was wir mit den Kluges, mit Sabine und Alex Kluge gemacht haben. Silke geht vielleicht noch ein bisschen technologieunabhängiger an das Thema ran. Und eine sehr, sehr kluge Frau, von der ich viel lernen konnte, eine gute Freundin, die wird also am 1. Juni bei uns sein. Und dann haben wir also wieder einen externen Gast. Und ihr, die ihr zuschaut, zuhört, müsst euch nicht mit uns beiden langweilen.
Und ich freue mich sehr darauf, ein paar Geschichten zu hören, wie du so in der Schule warst.
Das willst du nicht wissen. Ich war sehr, sehr mittelmäßig. Aber in dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir jingeln, sagen Tschüss und hoffen auf besseres Wetter. In diesem Sinne.
Tschüss.